Charlotte Wiedemann. Der lange Abschied von der weißen Dominanz. Wenn wir an Menschheitsverbrechen in der Geschichte denken, fällt uns unweigerlich der Nationalsozialismus ein. Doch während der Holocaust tief im europäischen Bewusstsein verankert ist, sind die Gewalttaten aus der Kolonialzeit weit weniger bekannt. Was sagt das über Europäerinnen und ihr Verhältnis zur europäischen Geschichte? Wirkt der Rassismus von damals immer noch nach? Und wie können wir heutige Formen der Diskriminierung erkennen und überwinden? Unsere Blinks schärfen deinen Blick für historischen und gegenwärtigen Rassismus. Wie du sehen wirst, haben wir alle Denkmuster verinnerlicht, die andere Gruppen von Menschen herabwürdigen. Ihnen ist gar nicht so leicht zu entkommen. Doch wenn du deine eigenen Vorurteile erkennst und annimmst, hast du einen ersten Schritt getan. Diese Blinks helfen dir dabei, deine Perspektiven zu überdenken und deinen Horizont zu erweitern. Blink Nummer 1. Deutschland war schon immer ein Einwanderungsland. Detlef, Hilde, Anke und Siegfried. So klangen die Namen der Mitschülerinnen und Mitschüler, die Charlotte Wiedemann Anfang der 60er Jahre hatte. In der ersten Klasse der Volksschule waren sie 56 Jungen und Mädchen. Ihre Haarfarben changierten zwischen blond und hellbraun, die Hautfarbe war durchgehend weiß. Doch das homogene Klassenbild sollte sich bald ändern. Bereits 1955, also einige Jahre zuvor, hatte Deutschland mit Italien sein erstes Anwerbeabkommen geschlossen. Es folgten Vereinbarungen mit Spanien, Griechenland und der Türkei, um den steigenden Bedarf an Arbeitskräften in Zeiten des Wirtschaftswunders zu decken. Als Charlotte Wiedemann 1973 ihr Abitur machte und die Bundesrepublik einen Anwerberstopp verhängte, arbeiteten bereits 14 Millionen Migranten in Westdeutschland. Diese Menschen trugen entscheidend dazu bei, dass die deutsche Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufblühte. Und sie brachten kulturelle Vielfalt zurück, eine Diversität, die es in Deutschland schon einmal gegeben hatte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Berliner Bezirk Neukölln, wo heute viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Er entstand aus den Gemeinden Deutsch-Rixdorf und Böhmisch-Rixdorf, das 1737 von Protestanten gegründet worden war. Sie waren aus Böhmen geflüchtet und sprachen teilweise noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein Tschechisch. Dass Neukölln heute wieder ein Hotspot der Einwanderung ist, knüpft also an eine deutsche Tradition an, die von den Nationalsozialisten unterbrochen wurde. Zwischen 1933 und 1945 löschten sie jede Diversität aus. Das äußerlich einheitliche Erscheinungsbild im frühen Nachkriegsdeutschland war daher keineswegs ein natürlicher Zustand. Das wird oft vergessen oder ignoriert, wenn über Migration gesprochen wird. Doch woher kommt eigentlich das Unbehagen einiger Menschen an der immer größer werdenden Vielfalt in der deutschen Gesellschaft? Der deutsche Soziologe Aladin El-Mafalani hat den Begriff Integrationsparadox geprägt. Demnach zeichnet sich gelungene Integration nicht dadurch aus, dass die Gesellschaft harmonischer wird, sondern sie zeigt sich im Gegenteil darin, dass mehr Konflikte entstehen. Das erklärt er mit der Metapher eines Tisches, an dem bisher immer nur einer geredet hat. Nach und nach nehmen mehr Leute daran Platz, die anfangs nur zuhören. Irgendwann aber wollen sie sich am Gespräch beteiligen und mitbestimmen. Diesen Anspruch hat niemand, der sich noch als Gast fühlt. Erst wenn man sich als vollwertiger Teil einer Gesellschaft sieht, begegnet man den Alteingesessenen auf Augenhöhe. Dass sich heute so viele Menschen über Diskriminierung beschweren, sieht El-Mafalani daher als ein Zeichen des Fortschritts. Blink Nummer 2. Rassismus ist eine tiefe Prägung, derer wir uns bewusst werden müssen. Was wir sagen, entspricht nicht immer dem, was wir denken oder fühlen. Wir können behaupten, keine Angst zu spüren, während unser Gehirn blitzschnell seine Areale für Bedrohung aktiviert. Das hat der Diversity-Trainer Shaquille Choudhury in einer Studie festgestellt. Seine Probanden hielten sich zwar für weltoffene Menschen, ihre Gehirne jedoch reagierten auf bestimmte Bevölkerungsgruppen mit Ablehnung. Ist Rassismus also nur eine neuronale Veranlagung? Die Antwort darauf lautet ganz klar, nein. Denn neurologische Muster lassen sich verändern. Ähnlich einem Workout, mit dem wir unsere Muskelmasse erhöhen, können wir auch das Gehirn durch gezielte Reize trainieren. Wenn wir instinktiv auf eine bestimmte Gruppe von Menschen negativ reagieren, sollten wir versuchen, positive Erlebnisse mit dieser Gruppe in Verbindung zu bringen. Das ist ein Mittel, um unbewussten Rassismen beizukommen. Wie tief diese sitzen, zeigt das Phänomen der verinnerlichten weißen Dominanz. Vereinfacht gesagt gilt Weißsein als Norm und Schwarzsein als die Abweichung davon. Doch nicht nur weiße Menschen haben diese Annahme verinnerlicht. So hegen schwarze Menschen gegenüber anderen schwarzen Personen oft weniger positive Annahmen als weiße Menschen gegenüber anderen Weißen. Shaquille Choudhury zum Beispiel erinnert sich daran, dass er als Kind immer weiß sein wollte. Ein anderes, sehr simples Beispiel finden wir in der Literatur. Die afroamerikanische Schriftstellerin Toni Morrison wies einmal darauf hin, dass weiße Autoren häufig für eine weiße Leserschaft schreiben. Ist eine Figur schwarz, wird ihre Hautfarbe erwähnt. Taucht in einer Figurenbeschreibung kein Hinweis zur Hautfarbe auf, gehen wir davon aus, dass sie weiß ist. Morrison schlug daher bereits in den 90er Jahren vor, die Blickrichtung zu ändern. Statt nur zu schauen, wie sich Rassismus auf People of Color auswirke, also auf ausgegrenzte, nicht weiße Menschen, müsse man das Verhalten von weißen Menschen untersuchen. Doch viele Weiße fühlen sich damit nicht wohl. Für diese Abwehrhaltung prägte die Soziologin Robin DiAngelo 2018 den Begriff White Fragility, auf Deutsch weiße Zerbrechlichkeit. Weiße Menschen sind es nicht gewohnt, über die eigene Hautfarbe zu sprechen. Für gewöhnlich geht es bei dem Thema eben um People of Color. Und zum anderen empfinden es weiße Menschen häufig als Vorwurf, wenn man ihnen deutlich macht, dass sie aufgrund ihrer Hautfarbe privilegiert sind. Um White Fragility zu umgehen, hat DiAngelo einen Vorschlag. Man solle sich nicht fragen, ob man Rassist sei, sondern wie sich Rassismus im eigenen Leben äußere. Diese Umformulierung macht es weißen Menschen leichter. So können sie sich Vorurteile eingestehen und über die eigenen Privilegien nachdenken, ohne sich vor dem schuldbeladenen Label des Rassisten fürchten zu müssen. Blink Nummer 3. Rassismus und Sexismus gehen oft Hand in Hand. Bei einem Aufmarsch in Chemnitz recken Neonazis ein schwarzes Transparent in die Höhe. Darauf zu sehen, 12 Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt wurden. Sie alle stammen nicht aus Deutschland. Die Botschaft der geschundenen Gesichter in diesem Kontext ist klar. Gewalt gegen Frauen soll als ein Problem dargestellt werden, das erst durch Migration nach Deutschland gekommen ist. Doch die Verkleidung der Rassisten als Frauenbeschützer ist leicht zu durchschauen. Um die Vorstellung zu widerlegen, dass Gewalt gegen Frauen erst von Einwanderern nach Deutschland gebracht worden sei, reicht ein Blick in die jüngere deutsche Rechtsgeschichte. Erst 1997 wurde die Vergewaltigung in der Ehe zur Straftat. Bis dahin glich der Trauschein einem Freibrief für Männer, sich über den Willen der eigenen Frau hinwegzusetzen. Darüber hinaus zeigen Statistiken, wie präsent häusliche Gewalt in Deutschland ist. Jede vierte Frau ist hierzulande davon betroffen. Doch wie kommt es zu dem Eindruck, dass vor allem Migranten diese Verbrechen begehen? Gewaltverbrechen von Geflüchteten bekommen in der Öffentlichkeit oftmals eine überdimensionierte Aufmerksamkeit. Das führt schnell zu der Idee, Frauen seien ihretwegen nicht mehr sicher, was für Rechtspopulisten ein gefundenes Fressen ist. Sie nähren die Vorstellung, man müsse die heimischen Frauen vor Fremden schützen. Natürlich ist das alles andere als feministisch. In dieser Logik ist die Frau nämlich nicht mehr als ein Symbol für das eigene Territorium, das es gegen Eindringlinge zu verteidigen gilt. Eine solche Objektivierung hat nichts mit Frauenrechten zu tun, sondern ist schlichtweg sexistisch. Wie verlogen das scheinbare Eintreten der Rechtspopulisten für Frauen ist, wird spätestens dann deutlich, wenn man sich eines ihrer großen Feindbilder anschaut: die feministische Muslima. Zu den bekanntesten muslimischen Feministinnen in Deutschland gehört Kübra Gümüşay. Wenn sie sich in der Öffentlichkeit äußert, lassen sexistische und rassistische Kommentare in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten. Wie Gümüşay selbst sagt, spielt es dabei keine Rolle, worüber sie genau spricht. Allein, dass sie ihre Stimme erhebt, stellt für Rechtspopulisten eine Provokation dar. Wenn eine Muslima Opfer häuslicher Gewalt wird, instrumentalisieren die Rechten sie für fremdenfeindliche Aufmärsche. Doch sobald sie sich von der Rolle der unterdrückten Frau emanzipiert, schlägt die scheinbare Unterstützung ins Gegenteil um, in aggressive Anfeindungen. Wie du siehst, hat Rassismus gerade in Bezug auf Gewalt viele Gesichter. Schauen wir uns das noch etwas genauer an. Blink Nummer 4. Wie wir Mobilität und Gewalt bewerten, ist eine Frage der Perspektive. In Zeiten der Globalisierung steht uns die Welt offen wie nie zuvor. Mit der Bahn, dem Auto oder dem Flugzeug können wir in alle Himmelsrichtungen reisen, ohne dass uns jemand aufhält. Zumindest, wenn wir das Glück haben, in einem Land wie Deutschland geboren zu sein. Denn so groß unsere Freiheit ist, so schwer ist es für Menschen aus anderen Regionen, Landesgrenzen zu überschreiten. Flüchtenden ist das oft nur unter Lebensgefahr möglich. Um diese Kluft zu beschreiben, wählt Wiedemann die Begriffe weiße Mobilität und schwarze Mobilität. Dabei geht es weniger um die tatsächliche Hautfarbe der Reisenden, sondern um die unterschiedliche Bewertung. Zu weißer Mobilität gehören zum Beispiel Tourismus und Geschäftsreisen, zu schwarzer Mobilität Flucht und Asyl. Während es als legitim erscheint, für ein Urlaubswochenende die CO2-Bilanz zu erhöhen, werden flüchtende Menschen weitaus kritischer betrachtet. Ein EU-Pass bedeutet Freiheit. Ein fehlendes Visum hingegen, dass man an der Einreise gehindert wird und im schlimmsten Fall auf unbestimmte Zeit in einem Flüchtlingslager ausharren muss, wo oft menschenunwürdige Zustände herrschen. Diese Gegensätze zeigen, dass Menschenleben unterschiedlich bewertet werden. Wiedemann verweist auf eine ungeschriebene Regel in der Medien- und Nachrichtenbranche. Ein Toter in München gleicht mehreren Toten in Frankreich, die wiederum die Bedeutung von 100 oder gar 1000 Afrikanern haben. Anhand der Ebola-Epidemie lässt sich das verdeutlichen. Lange Zeit wurde das Virus in Europa nur am Rande wahrgenommen. Erst als ein weißer Arzt dem Virus in Westafrika erlag, bekam man das Gefühl, dass die Seuche tatsächlich existierte und eine Gefahr von ihr ausging. Bis zu einem gewissen Grad mag das mit Identifikation zu tun haben, doch lässt sich keine scharfe Grenze zu einer rassistischen Wahrnehmung ziehen. Auch bei terroristischen Gewalttaten ist das zu beobachten. Als beim Anschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris 11 Personen ermordet wurden, zeigten 50 Staats- und Regierungschefs in einem gemeinsamen Trauermarsch ihre Anteilnahme. Das Medienecho war riesig und klingt Jahre später noch nach. An das Massaker von Kenia dagegen erinnert sich kaum noch jemand. Knapp einen Monat nach Charlie Hebdo wurden 148 kenianische Studenten von Islamisten exekutiert. Doch die Anteilnahme in Nairobi war ungleich kleiner als in Paris. Die Bürgerrechtsaktivistin Margaret Kimberley brachte das Missverhältnis später mit einer polemischen Bemerkung auf den Punkt. Das Je suis Charlie-Bekenntnis, das viele in den sozialen Medien posteten, hätte auch einfach Ich bin weiß lauten können. Blink Nummer 5. Europa hält sich seit jeher für überlegen, doch seine Vorherrschaft in der Welt schwindet. Wir alle wissen, wie die Weltkarte aussieht. Asien liegt im Osten, Amerika im Westen und Afrika im Süden. Der Mittelpunkt? Europa. Diese geografische Darstellung ist dem Umstand geschuldet, dass die ersten Atlanten im 16. Jahrhundert von Europäern entworfen wurden. Nicht nur machten sie ihren Kontinent zum zentralen Standpunkt für den Blick auf die Welt, in der flachen Darstellung der Erde erschien er auch größer, als er in Wirklichkeit ist. Doch woher kommt das überhöhte Selbstverständnis, das Europa noch heute prägt? Für den Historiker Dipesh Chakrabarty ist Europa ein Januskopf. Einerseits brachte es in der frühen Neuzeit und in der Aufklärung moderne Ideen hervor, die sich auf der ganzen Welt verbreiteten. Das Selbstverständnis als intellektueller Vorreiter war also bis zu einem gewissen Grad verdient. Andererseits rechtfertigte die Vorstellung eigener Überlegenheit immer auch die Unterdrückung anderer. Ein grausames Beispiel dafür ist der Kolonialismus. Die Europäer hielten es für selbstverständlich, afrikanischen Ländern ihre Kultur aufzuzwingen. Dazu gehörte auch die christliche Missionierung. Zwar gab es die Religion vereinzelt auch schon vor der Kolonialisierung in Afrika, doch ab dem 19. Jahrhundert entstanden dort immer stärkere christliche Strömungen. Vor 100 Jahren haben noch 80% aller Christen in Europa und Nordamerika gelebt. Doch mittlerweile stagnieren dort die Zahlen oder sind sogar rückläufig. Das führt zu dem Paradox, dass der oft beschworene christliche Kern europäischer Kultur auf anderen Kontinenten viel stärker ist. Heute leben 2/3 der 2,3 Milliarden Christen, die es auf der Welt gibt, in Asien, Afrika und Lateinamerika. Eine bezeichnende Begegnung erlebte Wiedemann auf dem Berliner Alexanderplatz. Dort warnte der Christ Ralph Ngunga die Passanten vor Satan. Ein schwarzer Missionar mit afrikanischen Wurzeln, der weiße Europäer bekehren will. Vor 100 Jahren wäre diese Szene undenkbar gewesen. Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich jahrhundertealte Verhältnisse längst geändert haben, ist Chinas Einfluss in Afrika. Die Volksrepublik ist dort zum größten Investor aufgestiegen. Mehr als 1 Million Chinesen haben sich auf dem Kontinent niedergelassen und Menschen in vielen afrikanischen Ländern können an knapp 60 Konfuzius-Instituten Chinesisch studieren. Natürlich hat China bei alledem einen eigennützigen Antrieb und ist nicht frei von Rassismus. Doch wer chinesischen Kolonialismus kritisieren will, sollte als Europäer vorsichtig sein. China wurde selbst von Japan und Europa kolonialisiert und gilt vielen Afrikanern als Vorbild für die Emanzipation vom Westen. Vor allem aber hat China in Afrika keinen Völkermord begangen. Blink Nummer 6. Die Verbrechen des Kolonialismus rücken erst allmählich ins Bewusstsein der Deutschen. Beim Gedanken an das Jahr 1884 wird vielen Deutschen wohl nichts Besonderes einfallen. Dabei geschah damals etwas, was heute unvorstellbar ist. In der Berlin-Konferenz teilten 12 europäische Staaten, die USA und das Osmanische Reich, Afrika unter sich auf. Ohne dass ein einziger Afrikaner an dem Vorgang beteiligt war, wurden damit Grenzen durch den Kontinent gezogen, die weitestgehend noch heute gelten. Man könnte in Bezug auf die Geschichte des Kolonialismus von einem weißen und einem schwarzen Gedächtnis sprechen. Während das Weiße viele Lücken hat, ist jedem gebildeten Afrikaner die Berlin-Konferenz ein Begriff. Doch warum erinnern wir Europäer uns so schlecht? In Deutschland wird der Kolonialismus gern anderen Nationen zugeschrieben. Und in der Tat ist die koloniale Periode im Vergleich etwa zu Frankreich oder Großbritannien kürzer. Das liegt vor allem daran, dass Deutschland seine Kolonien mit dem Ende des Ersten Weltkrieges abtreten musste. Allerdings reichten knapp 4 Jahrzehnte aus, um katastrophales Unheil anzurichten. Während der Holocaust fester Bestandteil deutscher Erinnerungskultur ist, hat die Bundesrepublik den Genozid an den Herero und Nama erst 2016 offiziell anerkannt. Doch viele Deutsche wissen immer noch nicht, was sich zwischen 1904 und 1908 in der Kolonie Deutsch-Südwest, dem heutigen Namibia, abspielte. Lothar von Trotha, Kommandeur der Schutztruppe vor Ort, führte einen Rassekrieg, wie er es selbst voller Stolz nannte. Dabei schlug er Aufstände der indigenen Bevölkerung nieder, die sich gegen die Kolonialmacht zur Wehr setzte. Nach einem offiziellen Vernichtungsbefehl Trothas ermordete seine Truppe ca. 70.000 Herero und Nama. Noch unbekannter ist in Deutschland der Madi-Madi-Krieg. Er war einer der verheerendsten Kolonialkriege auf dem afrikanischen Kontinent, ausgetragen auf einem Gebiet fast so groß wie die heutige Bundesrepublik. Die Zahl der Opfer wird auf 75.000 bis 300.000 geschätzt. Nur 15 davon waren Europäer. Wie vermag eine Aufarbeitung der Kolonialverbrechen aussehen? Zuallererst müssen sie ins europäische Bewusstsein vordringen. Dabei kann das Konzept der Shared History helfen, die Idee einer gemeinsamen Geschichte. Es ist das Vorhaben, Geschichte nicht allein aus europäischer Sicht zu erzählen. Ein Blick nach Tansania zeigt die Bedeutung des Madi-Madi-Krieges. Er ist dort fester Bestandteil des Schulunterrichts und ein Denkmal erinnert an die Opfer als Kämpfer für Unabhängigkeit. Darüber hinaus ist die Rückgabe geraubter Güter aus der Kolonialzeit wichtig. Dazu gehören nicht nur Waffen und Kunst, sondern auch Knochen und Schädel, die noch heute in europäischen Museen lagern. Wenn sie heimgeholt werden, kann ein Prozess der Selbstermächtigung und Heilung beginnen. Blink Nummer 7. Das Gedenken an die Opfer des Holocaust sollte uns andere Traumata nicht vergessen lassen. Die Schülerinnen und Schüler, die zum wiederholten Male den Holocaust im Unterricht behandeln und dabei nur noch die Augen verdrehen, sind fast schon ein Klischee. Aber womöglich verweist es auf ein tieferes Problem unserer Erinnerungskultur. Das besteht keinesfalls darin, dass dem Holocaust zu viel Bedeutung beigemessen würde. Es geht eher um festgefahrene Muster des Gedenkens. So paradox es klingt, sie können sehr bequem sein. Der Soziologe Michael Bodemann hat für den Umgang mit den Verbrechen des Nationalsozialismus den Begriff Gedächtnistheater geprägt. Damit meint er, dass den Jüdinnen und Juden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland blieben oder aus dem Exil zurückkehrten, eine bestimmte Rolle zukam. Vereinfacht gesagt, diente ihre bloße Existenz als Beweis dafür, dass Deutschland den Nationalsozialismus hinter sich gelassen hatte. Als eine Art Gegenleistung wurde ihnen eine Medienresonanz zuteil, die anderen Minderheiten verwehrt blieb. So hat das Wort des Zentralrates der Juden noch heute großes öffentliches Gewicht. Das ist auch richtig so. Doch darf die deutsche Fixierung auf den Holocaust nicht dazu führen, dass andere Traumata übersehen oder ignoriert werden. Die Verbrechen der Kolonialzeit sind ein Beispiel dafür. Ein anderes ist die Geschichte des Islamwissenschaftlers Amin Begic. Seine Mutter floh mit ihm aus Bosnien, als er noch ein Kind war. Nur knapp entkam sie dem Massaker von Srebrenica. Jahre später wunderte er sich in der Schule darüber, dass beim Thema Holocaust niemand die bosnischen Schüler der Klasse nach ihren Traumata fragte. Vom Lehrer bekam er nur eine ausweichende Antwort. Dafür, sagte dieser, gebe es im Lehrplan keine Zeit. Inzwischen ist Armin erwachsen und führt das fehlende Interesse für Srebrenica auch darauf zurück, dass die Opfer Muslime waren. Doch es geht ihm nicht darum, das Leid der einen gegen das andere auszuspielen. Im Gegenteil. Bei den Vorträgen, die er zum Beispiel in Schulklassen hält, in denen sich muslimische Schüler antisemitisch äußern, sucht er Verbindungen. In das Thema Holocaust steigt Armin mit einem Video über die Opfer des Bosnienkrieges ein. Die Identifikation macht es den muslimischen Schülern einfacher, danach zu fragen, wie Hass auf eine bestimmte Gruppe von Menschen entstehen kann. So versucht Armin zu vermitteln, dass der Holocaust ein besonders grauenhaftes Beispiel von Unmenschlichkeit ist, die sich letztlich gegen jede Minderheit richten kann. Indem wir Geschichte aus verschiedenen Perspektiven beleuchten, können wir alle etwas lernen. Die Gefahr, dass Leben als unwert erachtet wird, lauert überall. Ob wir etwas dagegen tun oder aus Bequemlichkeit wegschauen, liegt an uns. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass weiße Menschen sich nicht weißen Menschen in der Geschichte immer überlegen gefühlt haben. Davon ist unsere Gesellschaft noch heute geprägt, selbst wenn wir das Gegenteil glauben. Rassismus äußert sich nicht nur in Gewalttaten. Er drückt sich auch darin aus, wie unterschiedlich die Schicksale von Menschen aus verschiedenen Regionen und mit anderer Hautfarbe bewertet werden. Um die veralteten weißen Machtstrukturen zu überwinden, müssen wir sie uns bewusst machen. Darin liegt eine Chance auf eine gerechtere Welt. Das waren unsere Blinks zu Der lange Abschied von der weißen Dominanz von Charlotte Wiedemann. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.